Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die wegen uns und für uns heute um 4.15 Uhr aufgestanden ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Nina Ruge.
Bin ganz frisch, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Sind Sie um 4.15 Uhr gut aus dem Bett gekommen?
Ja. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin nämlich schon um 10 Uhr ins Bett.
Okay, 6 Stunden Schlaf, gute 6 Stunden, damit kommt man normalerweise hin. Man muss dazu sagen, also wir hatten vorher kommuniziert, übernachten Sie in Stuttgart oder kommen Sie aus München? Dann haben Sie gesagt, mir ist es lieber, ich komme aus München. Mit anderen Worten, diese Risikoabwägung, die Sie getroffen haben, die hat ja dann auch schlussendlich funktioniert.
Ich glaube an die Deutsche Bahn und an den Gott der Schienen. Der hat uns heute wirklich gut nach Stuttgart gebracht, auf die Minute pünktlich.
Wie wäre es denn bei Ihnen gewesen, wenn der Zug, sagen wir mal in Ulm oder in Augsburg, eine längere Unterbrechung gehabt hätte? Wären Sie da nervös geworden?
Ich komme sofort, aber ich denke, da bin ich ähnlich wie Sie, ich komme sofort in den Lösungsmodus und überlege mir, was kann ich jetzt tun, um aus der Situation das Beste zu machen? Das heißt, ich hätte geschaut, ob ich irgendwie rauskriege, wie lange wird er hier noch geblockt sein.
Ja.
Und dann hätte ich Sie angerufen, hätte gesagt, bitte, Herr Heim, holen Sie mich ab.
Aha. Und dann hätten wir geguckt, ob das so auf die Reihe zu kriegen ist.
Ja, oder darf ich vielleicht ein Taxi nehmen? Ja. Das ist natürlich ein bisschen teuer, aber Sie brauchen mich ja. Das wäre schon grundarrogant gewesen.
Wie geht's Ihnen ansonsten? Fernsehen, haben Sie mir vorhin gesagt, als die Musik lief, machen Sie nicht mehr.
Nein.
Dafür schreiben Sie sehr, sehr viel.
Ja.
Mehr als 20 Bücher inzwischen?
Ich moderiere sehr gerne. Jetzt eben nicht mehr im Fernsehen, aber viele Veranstaltungen, viel Technologie, Wirtschaft, Politik.
Demnächst sind Sie wieder in Stuttgart, um was zu moderieren?
Energieeffizienz in der Produktion, der Gipfel des EEP in Stuttgart. Das ist aber dann in Sindelfingen, wird das ausgetragen, diese Veranstaltung.
Muss man sich da ein bisschen in so ein Thema reinarbeiten?
Ja, ich bin eine, die immer sehr gründlich ist. Ich liebe es, mich in die Thematik einzuarbeiten. Aber Energieeffizienzthemen mache ich schon seit 10 Jahren. Und da bin ich, glaube ich, auch ganz gut schon grundinformiert. Aber die neuen Themen, also jetzt geht's gerade um das Systemische, um die Digitalisierungsthemen, auch wie weit ist das in der Industrie jetzt schnell umsetzbar, wie ist es auch wirtschaftlich zu machen, da muss ich mich richtig auch einfuchsen.
Dann haben Sie für die Bunte ein halbes Jahr lang so eine Art Pilotprojekt gemacht, einen Podcast, Stundeninterviews mit irgendwelchen Prominenten. Gibt's
mit irgendwelchen,
jetzt aber,
mit richtig wunderbaren Menschen.
Das, ja, gut, also mit wunderbaren, prominenten Menschen.
Ja, genau.
Okay.
Aha.
Ist aber eingestellt worden, warum?
Ja, wir haben die erste Staffel beendet. Mhm. Und jetzt wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, welcher Podcast ist der erfolgreichste. Und wer die meisten Hörer hat, darf weitermachen. Und bisher sind wir nicht dabei.
Aber man hätte ja, oder man hat bei der Geschichte, die Sie gemacht haben, bezahlen müssen. Und offenbar ist die Schwelle für Leute, die bislang jahrelang im Internet alles für umsonst gekriegt haben, da doch relativ hoch.
Ja, und ich denke auch, es ist ein bisschen altersabhängig. Und bunte Leser sind nun einmal ein bisschen älter. Und da zu sagen, okay, ich lese jetzt hier das ein ganz kleines Stückchen aus dem Interview im Heft, gehe jetzt auf auf den Link und dann linke ich mich ein, gebe meine E-Mail-Adresse, bezahle bei Audible und dann suche ich nach dem Podcast. Das ist schon sehr anspruchsvoll.
Sei du der Leuchtturm deines Lebens. Haben Sie sich diesen Buchtitel, diesen sehr poetischen Titel ausgedacht, Frau Ruge?
Gut, dass Sie keiner sieht, so
warum?
Wie Sie mich anschauen. Sie finden den Titel nicht gut, ich merke schon. Ich finde den
Frage
schön.
Von gut oder schlecht.
Wir haben uns den gemeinsam ausgedacht, der Chef des Verlages und ich. Und er sagte, es muss wieder ein poetischer Titel sein, genauso wie eben das frühere Buch.
Ja.
Gab es unbesiegbare Sommer
in dieser Besprechung auch die Überlegung, dass man ein bisschen vorsichtig sein müsse, um nicht in diese Ecke zu kommen? Nina Ruge erklärt der Menschheit, wie man glücklich und zufrieden und reich wird.
Naja, also die ersten beiden Ziele verfolge ich schon, glücklich und zufrieden zu werden, nur nicht in plumper Manier. Und das auf, sagen wir mal, ein bisschen fundierter Basis zu tun. Ich denke, wir haben ein großes Bedürfnis in unserer Gesellschaft nach Orientierung und nach Vertiefung des Lebens. Ja.
Aber kann man mit 10, 12 oder 20 guten Tipps Menschen tatsächlich den Weg bereiten, glücklich und zufrieden zu werden?
Ich gebe keine 10, 12, 20 Tipps, sondern ich beschreibe einen Weg der inneren Entwicklung. Der Untertitel lautet ja auch selbstbestimmt und frei durch innere Führung. Das heißt, wie ich in den Prozess innerer Führung kommen kann, ohne mich abhängig zu machen von Gurus, Coaches oder sonstigen Externas.
Funktioniert aber nur, wenn man sich selbst einigermaßen richtig einschätzen kann, oder?
Das ist ein langer Weg. Und wer meint, sich zum Glück innerhalb von 3 Wochen katapultieren zu können, der irrt natürlich. Sondern eine Selbstentwicklung und eine Entwicklung letztlich hin zu einem Ziel, das ich mir selbst gesetzt habe, nämlich der Führung hin zu einer, vielleicht auch zu einem sinnvollen Leben. Ja. Das sind alles Themen, die ich in dem Buch anspreche. Das kann ich natürlich nicht von heute auf morgen
erreichen. Wie sah denn Ihr ganz persönlicher eigener Weg aus, um letztlich sich selbst zu finden?
Ja, der ist jetzt schon 50 Jahre im Gange, würde ich mal sagen. So. Ja, ich habe sehr früh angefangen. So mit 12 ging das los. Ich habe mir an die Wand geschrieben, wo die Angst ist, geht es lang. Und da begann mein Weg nach innen. Ich sage immer, ich habe ein Doppelleben gelebt. Ich habe da auf der einen Seite mich sehr, sehr gerne intellektuell weiterentwickelt und auf der anderen Seite immer den Weg nach innen gesucht.
Sie zitieren oder beschreiben in diesem Buch einen Menschen, an den ich mich auch gut erinnere, weil ich mit dem mal vor Jahren Sendung gemacht habe. Joachim Schoss, ein Unternehmer, der ein herrliches Leben gehabt hat, der dann einen furchtbaren Motorradunfall in Südafrika hatte, bei dem er einen Arm und ein Bein verloren hat.
Ja.
Warum findet er in Ihrem Buch statt?
Weil er sagt, das war in der Rückschau das Beste, was mir passieren konnte. Weil es hat mich so elementar auf das Wesentliche geworfen und hat mich gezwungen, mich von dem zu verabschieden, was mein Gott war. Und das war eigentlich nur der Erfolg im Außen, den er Millionen schwer hatte.
Also Erfolg, Geld, Reichtum.
Alles, ja. Und von dem Zeitpunkt an, und das war ein langer Kampf, weil er nicht nur einmal klinisch tot war, hat ihn dazu geführt, einen Weg nach innen zu beginnen, auf dem ich mich genauso befinde.
Und die Entscheidung, weiterleben zu wollen, wenn ich mich richtig erinnere, war in seinem Fall, er hatte 4 Kinder und für die 4 Kinder hat es getan.
Ja, er hatte eine Nahtoderfahrung, in der er seine 4 Kinder vor sich sah, die ihm sagten, geh noch nicht. Und er hat gesagt, okay, nein, ich komme.
Wir machen diese Sendung live am 8. Mai des Jahres 2018. Vor vielen Jahren und Jahrzehnten, am 8. Mai 1945, hat sich das 1000-jährige Reich zum Glück für immer verabschiedet. Für Sie irgendein besonderes Datum?
Nach wie vor ein Gänsehautdatum. Ja. Dass dieser Irrwitz zu Ende war, viel zu spät und leider mit einem Blutzoll, der einfach nicht vorstellbar ist, aber ja, die Stunde Null.
Es gibt bei Ihnen auch familiär bedingt einen biografischen Hintergrund, über den Sie lange öffentlich nicht gesprochen haben. Das sieht so aus, dass Ihr Vater damals, in Zeiten des Nationalsozialismus gelebt hat, klarerweise, dass er Halbjude war. Wann haben Sie das erfahren?
Das hat er erst erzählt, als ich 18 war. Ich habe immer gespürt, irgendwas ist anders bei uns in der Familie. Es wurde über bestimmte Themen nicht gesprochen. Mein Vater hat in einer unglaublichen Energie seine Karriere aufgebaut, weil er ja nicht studieren durfte als Halbjude und so weiter. Und er hat dann wollte eigentlich Deutschland auch verlassen nach dem Krieg. Hat er nicht getan, weil er staatenloser gewesen wäre in den USA, wie viele seiner Mithäftlinge, und hat dann gesagt, jetzt ziehe ich es hier durch. Und das war, er hat geackert, dass es nur so krachte.
Ist er von den Nazis verfolgt worden?
Er wurde deportiert in die Organisation Todt und hat bei Boulogne in einem Lager den sogenannten Westwall bauen müssen. Also unter irrsinnigen Bedingungen die Züge entladen von Beton und dann Beton gießen müssen und so weiter und so weiter.
Wie ist er aus dieser Geschichte rausgekommen?
Mit wahnsinnig viel Glück und einem Bruder, der ihm helfen konnte. Obwohl er auch Halbjude war, konnte er ihm helfen. Aber er hat auch mit sehr viel Intelligenz das Lager kurz 1944 verlassen können, wurde aber dann wieder deportiert in ein Kaliberg und konnte dann aber, das war kurz vor Kriegsende, sich dort verstecken, ist dann geflohen und hat dann die letzten Ermordungen überlebt.
Hatten andere Mitglieder, Angehörige ihrer Familie nicht so viel Glück und sind in den Todeslagern, in den Konzentrationslagern der Nazis umgekommen?
Ja, ja. Mütterlicherseits, also seine Mutter, meine Großmutter war Jüdin, sind einige in Lagern ermordet worden.
Wenn Sie sagen, Sie waren 18, als Ihr Vater drüber gesprochen haben, haben Sie ihn dann gefragt, warum er all die Jahre nicht sprechen konnte oder wollte?
Natürlich. Und er hat gesagt, zum einen wollte ich nicht, dass einfach über uns so geredet wird, also dass dieses Thema platt geredet wird. Ach, hast du schon gehört und so. Und er war auch, als er sich entschieden hat, in Deutschland zu bleiben, und er war nicht jüdischen Glaubens gewesen, sondern er war evangelisch getauft. Er hat gesagt, ich möchte ein deutscher Staatsbürger sein und ich möchte als solcher respektiert und akzeptiert werden und Deutschland wieder aufbauen. Und es muss nicht, ich muss nicht identifiziert werden als Jude oder Halbjude.
Es gibt aktuell Übergriffe auf jüdische Mitbürger. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie davon erfahren?
Ich habe auch schon überlegt, ob ich eine Kippa tragen möchte, wenn das denn von jüdischer Seite her akzeptiert würde als Solidarität. Das ist für mich ein extrem wichtiger Impuls, der sofort auftaucht. Ich möchte gerne jüdische Kultur in Deutschland unangreifbar machen.
Mit unserem heutigen Gast Nina Ruge, bekannte Fernsehjournalistin, Fernsehmoderatorin, im Übrigen eine Frau, das wissen nicht so viele, die damals, auch schon ein paar Jahre her, die jüngste Studienrätin in Niedersachsen war.
Ja? Ja.
Wie alt waren Sie damals?
Quietsch. Also man darf ja erst mit 27 verbeamtet werden. Aha. Das heißt, also ich wurde erst mit 27 verbeamtet, aber ich war schon mit 23 an der Schule als Referendarin, mit 25 Assessorin, und das war ziemlich jung, weil ich mit 17 Abi gemacht hatte und dann gleich angefangen hatte zu studieren.
Was haben Sie studiert? Biologie?
Biologie und Germanistik. Ja. Das ist auch eine Kombination, die man heute nicht mehr machen kann. Ich fand es ganz toll, war aber ziemlich viel Arbeit, weil zu Germanistik eben viel Geschichte dazu gehört und zur Biologie auch viel Chemie.
Ja, also die Kombination Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft,
ja, fand ich
ungewöhnlich.
Toll. Ja.
Ja. Mhm. Da waren Sie in einem Gymnasium in Wolfsburg.
Oberstufenzentrum. Das heißt, die Schüler waren unwesentlich jünger als ich. Habe ich sehr viel gelernt über Versagen von autoritärem Verhalten und über Erfolg von natürlicher Autorität.
Wie viele Jahre haben Sie das gemacht?
Insgesamt war ich 7 Jahre an der Schule. Also ich war schon verbeamtet dann und hatte durchaus auch Lehrerfahrung.
Schöne Zeit im Rückblick?
Ja, sehr schöne Zeit. Habe sehr viel gelernt. Habe mich auch sehr engagiert in einer Theater-AG, die ich aufgebaut habe. Meine Schüler, die ich heute noch treffe, nicht oft, aber sagen, sie hätten da am meisten für ihr Leben gelernt, nämlich mit sich selbst zufrieden auf der Bühne zu sein. Aber ich habe irgendwann mal gespürt, das kann nicht alles gewesen sein.
Und dann grätschte das Fernsehen in Ihr Leben?
Nein, da habe ich einen unendlichen Kraftakt hingelegt, muss ich wirklich sagen. Ich war in Wolfsburg Studienrätin, damals stand die Mauer noch. Aha. Und ich wollte unbedingt zum Film. Das war also dann meine große, große Sehnsucht, und zwar nicht vor die Kamera, sondern ich wollte lernen, wie Film geht, und habe dann parallel an der Kunsthochschule in Braunschweig Filmklasse gemacht und so weiter. Und durch wirklich einen enormen Energieaufwand bin ich dann tatsächlich in Berlin gelandet, zunächst als Regieassistentin und dann als, später habe ich auch Dokumentationen betreut, und dann bin ich auch richtig beim Film als Co-Regisseurin angefragt gewesen, und dann kam ich erst zum Fernsehen.
Und dann haben Sie, glaube ich, bei einem Privatfernsehen erstmal Morgensendungen gemacht?
Naja, RIAS, das war der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und die hatten Radio und bauten 1987 gerade Fernsehen auf. Und durch einen wiederum ziemlich großen Zufall und ein bisschen Chuspe bin ich dort genommen worden, obwohl dort höchste journalistische Maßstäbe angesetzt wurden und ich kein Journalistikstudium hatte, wurde ich dennoch genommen und habe dann angefangen mit Berichterstattung und dann mit Moderation.
Und dann hat ein gewisser Herr Voss, der dann später Intendant des SWR wurde, Sie fürs ZDF entdeckt und geholt.
Ja, ich sage immer, im Bett hat er mich entdeckt.
Weil damals, im Bett?
Ja, damals war es so, dass wir während der Funkausstellung in Berlin, also in RIAS TV konnte man in Westdeutschland nicht sehen. Das war ja für die Brüder und Schwestern in Ostdeutschland. Und nur während der Funkausstellung waren alle Großkopferten in Berlin. Und da habe ich das Frühstücksfernsehen für den RIAS moderiert. Das erste Frühstücksfernsehen in Deutschland. Da lag er im Bett im Hotel, hat mich gesehen und hat mich angefragt für einen Test fürs Heute-Journal. Und dann hat er mich 3 Wochen später dorthin geholt.
Das war Ihr erster Chef.
Das war mein erster Chef und das war auch ein wirklicher, für mich eine unglaubliche, ja, eine Transformation, weil von dem kleinen Rias TV ins große ZDF und dann für die Nachrichten verantwortlich zu sein, das war was.
Tja, und da gab es dann nicht nur den damaligen ZDF-Moderator Peter Voss, da gab es auch noch Leute wie, weiß gar nicht, Wolf von Lojewski.
Ja, er war auch mein Co-Moderator im Heute-Journal. Ein wunderbarer Journalist und ja. Auch ein Moderatorenförderer, der auch sehr klar sagte, ich muss ja auch noch was lernen beim Tun, was gut war und was schlecht.
Nina Ruge, die Frau, die mit dem Satz in die Fernsehgeschichte eingegangen ist, alles wird gut. Ist alles gut geworden?
Ja, also ich habe ihn auch schon relativ häufig erklärt. Vielleicht ist es ein bisschen überflüssig zu sagen, ich beziehe diesen Satz natürlich nicht auf politische Zusammenhänge.
Ja.
Und ich würde ihn auch nie sagen an einem Tag, an dem irgendeine Katastrophe passiert. Das habe ich auch nie getan. Sondern ich beziehe ihn tatsächlich auf meine persönliche Entwicklung und auf die Möglichkeit, wenn ich aus Krisen lerne, wenn ich aufstehe, wenn ich mal hingefallen bin. Wenn ich, das ist jetzt meine übliche Erklärung, wenn ich mich um mich selber achtsam kümmere und mich als ein Teil des großen Ganzen begreife, dann kann alles gut werden.
Und da bin ich überzeugt. Die Formulierung ist auch der Wunsch, anderen Menschen möge es genauso gehen wie einem selbst.
Naja, das ist natürlich ein starker Hoffnungsimpuls und ich halte sehr viel von Hoffnung.
Alles wird gut. Damit haben Sie Geschichte geschrieben. Ulrich Wickert wird ja in die Geschichte eingehen mit dieser geruhsamen Nacht. Tagesthemen. Sie erinnern sich?
Natürlich.
Lange her,
ja.
Aber jeder erinnert sich dran.
Ja, es ist halt ein Claim. Ja, der wird dann mit der Person verbunden.
Ja. Sie werden immer noch verbunden mit der Moderation von Leute heute im ZDF, obwohl das viele, viele Jahre her ist. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Dürfte das 11 Jahre her sein. Keine Ahnung, vielleicht einfach, weil Menschen, die am Nachmittag sich mit einem Format regelmäßig beschäftigen, das haben wir ja aufgebaut damals, 2007, das eben Geschichten von Menschen ins Wohnzimmer bringt, denjenigen, der sie präsentiert, dann in Erinnerung behalten.
Ganz schwierige Startbedingungen, schlechte Quote.
Gut informiert.
Eigentlich sollte das Ding wieder abgeschafft
genau.
werden.
Ja, sehr gut informiert. Ja, ja, wir waren ja eigentlich mal vor der Heute-Sendung um 6:45 am Abend. Und da sollten wir die Quote, die damals ein bisschen dümpelte, der Heute-Sendung nach oben bringen. Mhm. Und da wir 2 Monate Vorbereitungszeit für so eine Sendung hatten, was jetzt nicht so viel ist, waren wir am Anfang echt schlecht. Und die Quoten waren auch schlecht. Und dann war es tatsächlich, stand es spitz auf Knopf, dass wir abgesetzt wurden.
Hat sich dann geändert? Dann
ja,
wurde die Quote
wir wurden Marktführer.
Stabil und gut.
Ja.
Ja. Und Sie haben nach 10 Jahren freiwillig beschlossen zu gehen. War es die richtige Entscheidung?
Ja, natürlich. Ich habe lange mit mir gekämpft, weil ich war ja auch mit der Redaktion so verwachsen. Und habe aber immer wieder mein Motto hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt, gelebt. Und ich wollte wieder etwas Neues machen. Beziehungsweise in dem Fall wollte ich auch gerne wieder zurück zu Politik und Wirtschaft. Das habe ich ja parallel immer gemacht. Aber natürlich, die Schublade in Deutschland ist ja besonders gern betätigt. Und ich war halt in der Schublade Boulevard drin. Und mich da wieder rauszukämpfen, das hat dann schon ein bisschen gedauert.
Sind Sie bis heute in der Schublade drin? Ich erinnere mich, Sie haben in der ersten Stunde erzählt, Sie machen die Moderation für einen großen Kongress mit einem schwierigen Thema demnächst in Stuttgart. Haben Sie da noch Vorbehalte auch in der Vergangenheit gespürt, dass man sagt, ach, das ist doch die Boulevardtante?
Also für die mich schon mal kennengelernt haben auf der Bühne, ist es keine Frage. Die wissen, aha, die bereitet sich vor und die hat auch ein bisschen Ahnung von den Themen. Jemand, der mich nicht kennt und ich stehe dann, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal den deutschen Maschinenbaugipfel moderiert habe, das ist jetzt 15 Jahre her.
Ja.
Da wehte mir erstmal ein etwas interessanter Stimmungsgeruch um die Nase. Das hat sich aber dann auch relativ schnell erledigt. Nur aber so das Ding, die ist blond und hat Leute heute moderiert, also die lackiert Nägel und hat nichts in der Birne, das kommt doch immer noch mal vor.
Nina Ruge, unser Gast heute Vormittag, eine Frau, die in München lebt und gleichwohl immer mal wieder nach Italien fährt. Wo genau in Italien?
Zwischen Pisa
sind Sie
und Florenz.
Angesiedelt?
In der nördlichen Toskana.
Lucca?
Ja.
Als nächste größere Stadt.
Mhm.
Wie oft pendeln Sie?
Also ich bin jetzt ab Mitte Mai wieder für 4 Monate oder ein bisschen mehr dort und fliege immer für meine Jobs zurück nach Deutschland.
Ein
bisschen privilegiert.
Wenn Sie in Italien sind, entspannen Sie oder arbeiten Sie oder mixen Sie es?
Also zum einen ist es schon ein bisschen Eremitendasein, weil ich mich von allem zurückziehe, was sonst Verführung darstellt. Also ich gehe halt auf keine Einladung und sonstiges. Genieße wahnsinnig die Natur, die Stärke und die Kraft der Natur dort. Und zugleich arbeite ich aber auch sehr viel. Ich habe mein letztes Buch dort geschrieben, Der unbesiegbare Sommer in uns. Davor habe ich geschrieben, sei du der Leuchtturm deines Lebens. Bereite meine Veranstaltungen vor. Aber hoffe zumindest in diesem Jahr das erste Mal vielleicht mit ein bisschen Muße da.
Können Sie sich komplett abkoppeln, wenn Sie dann in Italien sind und beispielsweise an einem Buch arbeiten? Oder haben Sie bei sich auch festgestellt, dieses permanent online zu gucken, was auf der Welt passiert, hat einen ja auch in seinem Alltag letztlich verändert?
Also ich bin Nachrichtenjunkie. Ich kann ohne Nachrichten nicht leben. Aber ich dosiere das schon richtig. Ich gucke, dass ich tatsächlich nur einmal am Tag mich informiere. Und wenn mein Handy Pling macht mit einer neuen Nachricht, gehe ich nicht hin. Gucke ich nicht an. Das mache ich sehr bewusst. Ich sitze dann lieber im Hühnerstall. So. Ja. Aber ich habe halt auch relativ viel zu tun. Ich habe eben Hühner und habe Katzen und Hunde. Und wir produzieren Wein und Öl. Und das macht sich ja auch nicht von ganz alleine. Also das ist schon auch ein bisschen was zu tun dort.
Da kommt ja einiges zusammen. Mhm. Auf wie viele Tiere insgesamt kommen Sie eigentlich? Haben Sie das mal durchgerechnet?
13 Hühner inklusive Hahn, 3 Pfauen. Die habe ich von unserem Nachbarn bekommen, weil der plötzlich Nachwuchs hatte und ich wusste, wohin damit. Und das ist auch arbeitsintensiv. Dann kommen noch eben 4 zugelaufene Katzen dazu und meine beiden Hunde.
Und die harmonieren untereinander oder müssen die in getrennten Gehegen gehalten werden?
Ich muss da immer schon ein bisschen klar sagen, dass das also keinen Stress gibt, bitte. Und dann wird es, solange ich da bin, respektiert. Wenn ich weggucke, kann es schon mal ein bisschen Zoff geben, aber nicht schlimm.
Ja, apropos Hunde, waren Sie nicht auch mal Hundebotschafterin?
Aber selbstverständlich. Okay. Ich bin ein Hundefan ohne Ende.
Wer wählt einen zur Hunde oder
das
macht
Das ist der Verband für das deutsche Hundewesen und da sind über 500.000 Mitglieder in Deutschland. 500.000. Das sind vor allem die Züchter, aber auch eben viele, die eben Hunde besitzen und die kümmern sich darum, dass es den Hunden gut geht und dass die Züchter vernünftig züchten. Und das ist schon wichtig, das auch publik zu machen und da sind ganz, ganz spannende Leute drin, auch medizinisch wird geguckt und so. Das ist schon ich schreibe auch Artikel übrigens für Hundezeitschriften. Das liebe ich.
Was ist denn an Hunden so toll?
Ich habe auch noch ein Buch gemacht mit Günter Bloch. Das ist ein Hundetrainer, der auch gleichzeitig ein Wolfsforscher ist. Der lebt oder forscht an freilebenden Wölfen in Kanada. Und da ist er ein Vertreter der neuen Sparte der sozioemotionalen Verhaltensforschung. Das heißt, wir wissen heute über die Wölfe, dass die ähnliche Gefühlsmuster haben wie wir Menschen. Nämlich Liebe, Verliebtheit, Trauer, Neid, Eifersucht. All das kennen die auch. Aha. Das heißt, die Hunde haben genauso wie wir Menschen ähnliche Gefühlsfarben. Und deshalb können wir mit denen so wahnsinnig gut kommunizieren, aber eben nicht über den Verstand. Und deshalb finde ich die auch sehr gute spirituelle Begleiter. Sie helfen uns nämlich, den Verstand auszuschalten.
Sie sind im Übrigen und darüber hinaus eine Frau, die sich auf vielfältige Art und Weise sozial engagiert.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Nina Ruge, die fast ein bisschen sentimental geguckt hat bei diesem Stück von Peter Schilling, Major Tom, die neue deutsche Welle. Die Musik, mit der Sie ein Stück weit sozialisiert sind.
Auf Klassenfahrt mit meinen Schülern war. Jetzt werde ich nicht vergessen, haben wir alle gesungen. Ja. Es ist eben deutlich her. Aber es war so schön naiv, diese Zeit. Man hatte mit all diesen extrem komplexen Themen, die auch, man muss ja heute Widersprüche aushalten können. Ja. Das war ja eigentlich gar nicht der Fall. Es war einfach nur neu und hat Altes weggefegt und es war schick.
Ja, 99 Luftballons von Nena. Ja. Für den Weltfrieden.
Ja, das war
gegen
schön
die Atomraketen.
Ja.
Sowas. Mhm. Wir wollten über Ihr soziales Engagement sprechen. Fangen wir an, wenn Sie einverstanden sind, mit UNICEF, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Was machen Sie für die?
Ach, schon ganz, 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 ganz lange. Ich glaube, seit fast 25 Jahren. Ich mache alles, was die von mir wollen. Und seit 5 Jahren bin ich Deutschlandbotschafterin. Das heißt, ich werde auch als solche für große Veranstaltungen beispielsweise gebucht, um dort Checks zu übernehmen. Aber das mache ich immer mit der Maßgabe, Leute, dann lasst mich auch erklären, wofür jetzt Geld im Augenblick ganz besonders gebraucht wird. Also die Intelligenz der Projekte von UNICEF zu erklären. Heute Abend zum Beispiel halte ich einen Vortrag in Berlin. Mhm. Im sogenannten Capital Club, das ist der Club, wo sich Unternehmer und so weiter organisiert haben. über Projekte, über ein neues Projekt, das wir von UNICEF haben. Da kann man mit großen Summen hineingehen und sich auch selbst engagieren. Das heißt Club 48.3, da kann man sich engagieren und die Projekte auch mitsteuern. In diesem Jahr ist es in Nepal beispielsweise, also es geht nur um Mädchenförderung, weil Mädchen das wichtigste Kapital sind, um die Länder der dritten Welt nach vorne zu bringen. Da geht es in Nepal um ein Projekt beispielsweise, Lernen für Mädchen und sie nach vorne bringen und ohne Kinderheirat und ohne zu viele Kinder selbst zu kriegen, selbstbestimmt erwachsen werden zu lassen.
Sie engagieren sich auch für ein Kinderhospiz. Was machen Sie da?
Bethel, da mache ich im Grunde nur PR, weil ich das so großartig finde. Ich habe mich damit beschäftigt, wie dort gearbeitet wird, mit wie viel Herz und wie Chancen eröffnet werden, aber auch wie Menschen dort hingehen und betreuen. Ich selber war aber noch nie da und mache die, auch gerade jetzt als das 150-jährige Jubiläum war, mache ich das Jubiläum publik.
Ihr Engagement für Frauen mit Behinderung, wie sieht das konkret aus?
Da bin ich Schirmherrin seit 13 Jahren und das sind Frauen mit Behinderung, es gibt immerhin 300.000 in Bayern. Das ist ein Netzwerk, die sich selbst organisieren, unterstützt vom Sozialministerium in Bayern und Frauen mit Behinderung Mut machen wollen, am Leben teilzunehmen, sich nicht zu verkriechen und für ihre Rechte einzutreten. Und da bin ich auch nur Erfüllungsgehilfin. Die sagen immer nur keine fürsorgliche Belagerung, Nina. Wir wollen unbedingt, dass du das tust, was wir von dir wollen und nicht einfach nur von dir geleitet werden. Also ich, wenn die was haben, dann mache ich das.
Was haben Sie von diesen Frauen gelernt für sich selbst?
Ah, ganz viel. Ich habe zum einen einen natürlichen und authentischen Umgang mit Menschen mit Behinderung überhaupt erstmal gelernt, weil ich in meiner Schulzeit niemanden mit Behinderung in meiner Klasse hatte oder in meinem Umfeld. Also offen umzugehen mit einem Menschen, was brauchst du, wenn er im Rollstuhl sitzt oder ein Glas nicht halten kann. Und dann natürlich eine große Demut, dass ich so leben darf, wie ich es tue.
Pollies in SWR 1, Leute, wobei Sting, ich weiß nicht, der direkte oder indirekte Nachbar von Nina Ruge in der Toskana ist.
Ja, ich habe ihn aber noch nicht kennengelernt. Er ist wohl sehr zurückgezogen, hat allerdings auch mehrere Wohnsitze. Aber sein Weingut ist, weiß ich nicht, 40 Kilometer von unserem entfernt.
Ja, wer wohnt da noch in der Ecke? Zuccaro?
Ja, und Andrea Bocelli.
Okay.
Ja, also es ist eine schöne Gegend. Ich würde also jedem empfehlen, sich dort niederzulassen. Es war ja früher der Sehnsuchtsort der Grünen. Ja. Konstantin Wecker ist bei Arezzo.
Aha.
Ja, es gibt da noch ein paar mehr.
Wobei man ein bisschen Kleingeld für diese Form des Aufenthaltes ja dann doch braucht.
Kommt auf die Größe der Hütte an.
Ja. Ihr Mann, Wolfgang Reitzle, Topmanager über viele Jahre, BMW, Ford, Linde. Seit 2 Jahren, glaube ich, Aufsichtsratsvorsitzender von Linde, mit anderen Worten. Aus dem operativen Geschäft draußen bedeutet das für das gemeinsame Leben auch Entschleunigung und Muße?
Ja, das könnte man sich so vorstellen. Er sagt mir auch hin und wieder, dass er durchaus vorhat, ein bisschen flexibler seine Zeit gestalten zu können. Das ist aber derzeit noch nicht der Fall, weil er so viel engagiert in so vielen Bereichen unterwegs ist, dass ich ihn nicht mehr sehe als vorher.
Also ganz viele Aufsichtsratsmandate.
Ja, das ist ja vorgeschrieben, was man machen darf und wie viele. Aber er ist auch noch operativ tätig in einer Klinikkette und so.
Ja. Mhm. Der frühere VW-Chef Müller hat in einem bemerkenswerten Interview mit dem Spiegel vor ein paar Wochen gesagt, als Topmanager stünde man immer mit einem Bein im Gefängnis. Als Sie das gelesen haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Naja, er hatte das dann auch noch in Bezug zu seinem 10-Millionen-Gehalt, glaube ich, gesagt. Da ist was dran. Absolut. Wenn wir jetzt Winterkorn sehen, dass sich Volkswagen mit großer Wahrscheinlichkeit an ihn wenden wird, um die immens hohen Zahlungen, die dann noch von Seiten der amerikanischen, sagen wir jetzt mal, interessanten Wirtschaftspolitik eingefordert werden. Das ist ein Thema.
Also die Amerikaner drohen ihm mit 25 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig wird möglicherweise auch noch in Deutschland Anklage erheben. Ja. VW will Geld zurück. Alles in allem natürlich auch ein sehr, sehr tiefer Fall. Ich weiß gar nicht, kennen Sie ihn persönlich oder haben Sie
nicht
ihn
gut
erlebt?
Ich habe ihn zwar erlebt, aber kenne ihn nicht gut.
Tja. Was macht
Sie merken da schon, ich bin ein bisschen wortkarg.
Ja, woran liegt das?
Weil ich einen Deal mit meinem Mann habe, dass ich über Dinge, die mit seiner beruflichen Welt zu tun haben, nicht spreche.
Obwohl das ja längst auch Ihre eigene berufliche Welt geworden ist, wenn ich mir Ihre Moderation bei den Maschinenbauern beispielsweise anschaue.
Ja, und ich spreche auch gerne über Forschungspreise und Wissenschaftspreise.
Ja, aber das kriegen wir in dieser Sendung jedenfalls nicht mehr hin, weil die zu Ende geht. Ihr aktuelles Buch, um das nochmal zu sagen, heißt Sei du der Leuchtturm deines Lebens. Zum Schluss gefragt mit der Bitte um eine überschaubare Antwort. Welchen Tipp, was die Leuchtturmnummer angeht, würden Sie Hörerinnen und Hörern geben?
Ich gebe ein Stichwort. Für mich ist wichtig, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Was das ist, muss man nachlesen. Und ein Tipp ganz konkret: Suche Goldnuggets jeden Tag. Das sind kleine, wunderbare Begebenheiten, völlig gratis, die dir vor die Füße purzeln. Es kann ein Sonnenstrahl sein. Heute dürfte es die Knallsonne sein. Und lass sie dir wirklich sehr bewusst werden und dich verbinden mit dem Leben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.